Deutschlandfunk. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Heute mit einem Dreier.
Es ist raus. Ja. Es ist raus, Leute. Wir sind richtig polymäßig unterwegs.
Offenlegung, wir sind heute ausnahmsweise mal zu dritt. Wir dachten uns so zum Abschluss des Jahres, dass wir nochmal auf unsere Highlights aus allen Folgen zurückgucken aus 2025.
Es ist auch so eine richtig schöne Tradition, finde ich mittlerweile. Zwischen den Jahren, da machen wir es uns so ein bisschen muggelig, wenn alle irgendwie so fertig unterm Weihnachtsbaum, falls ihr Weihnachten feiert, liegen. Es gibt ein Best-of und das Best-of, das muss zu dritt stattfinden. So. Mit Anke, Shanli und Gero. Und genau. Wir finden es richtig schön, dass ihr da seid.
Genau, und das ist ja eine Premiere. Gero, du bist dieses Jahr zu uns gekommen. Es ist richtig schön, dich im Team jetzt dabei zu haben und jetzt haben wir dich auch zum ersten Mal im Best-of dabei.
Voll geil, macht mega Spaß. Ich fühle mich richtig muggelig mit euch, muss ich sagen.
Wir haben in dieser Folge auch noch ein Liebestagebuch, ein neues.
Genau, und da ist es so, dass wirklich was Krasses passiert. Caro zieht Bilanz und es ist wirklich eine heftige Geschichte. Die Caro, die eher so ein bisschen offene Beziehung, ich gucke mich mal um drauf war, die sie uns auf jeden Fall teilen wird und erzählen wird. Und vorher schauen wir rein und hören rein in drei verschiedene Ausschnitte. Wir haben jeder was mitgebracht, wie es sich bei Weihnachten gehört, ne? Fast wie so eine Art Wichteln.
Themenwichteln.
Jetzt wird ausgepackt und jeder sagt, wie toll es ist.
Genau, und wir packen euch die ganzen Links zu den Folgen in die Shownotes auch nochmal rein. Das heißt, wenn ihr sagt, das war so toll, da will ich die ganze Folge nochmal hören, ein Klick in die Shownotes und dann findet ihr die. Und ich habe eine Frage, passend zum ersten Thema. Was kommt euch in den Kopf beim Wort Romantik?
Hollywood Kitsch.
Boah, so Rosen auf jeden Fall.
Kerzen.
Valentinstag.
Ja, auch, genau. Und irgendwie Pralinschachtel in Herzform. Ja.
Es ist so ein bisschen die Icky-Romantik, ne? So ein bisschen die Romantik,
ja,
wo man so ein bisschen unfreiwillig eigentlich nur zugibt, dass man das vielleicht auch mal ein bisschen schön findet.
So eine Pralinschachtel, klar.
So, brauche ich eigentlich gar nicht. Aber wenn dann die Person mir die Pralinschachtel gibt, darüber müssen wir gleich auch sprechen, wie wir Romantik angucken und so. Bei mir war es früher in meinem Umfeld ganz, ganz krass so, dass Romantik sich so total auf die Partnerperson konzentriert hat. Also, dass alle total darauf aus waren, jemanden zum Verpartnern zu finden. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen weniger geworden, aber immer noch präsent. Wie seht ihr das?
Ja, das stimmt total. Alle sind auf der Suche, alle sind am Daten, am Matchen und so irgendwie, als wäre das irgendwie so eine Aufgabe, die man abhaken muss.
Und auf jeden Fall, diese Fixierung ist immer noch da. Wir besprechen das ja hier in der Liebe immer wieder, aber viele denken so, okay, ich muss, wie so ein Puzzlestück, ne? Ich muss diese eine Person finden und mit der muss es matchen und verlieren darüber vielleicht andere wichtige Personen im Umfeld.
Aber ich kann es auch verstehen. Ja. Ich kann es total nachvollziehen natürlich auch.
Vielleicht, Gero, kannst du es ein bisschen weniger nachvollziehen, nach dem Gespräch mit Beatrice Frasel, weil die stellt nämlich die Frage, sind wir in unserem Leben zu fokussiert auf Romantik beziehungsweise diese romantischen Beziehungen, die RZB, die romantische Zweierbeziehung. Beatrice Frasel, die ist Autorin und Podcasterin, kommt aus Wien und die hat dieses Jahr ein Buch veröffentlicht, das heißt Entromantisiert euch. Und da muss jetzt keiner Schnappatmung kriegen, auch nach dem Konsum dieses Buchs kann man sehr schön, sehr romantisch sein, aber vielleicht ein bisschen anders, weil Beatrice, die findet es mega kacke, dass verschiedene Beziehungen gesellschaftlich gesehen wie in so einer Hierarchie zueinander stehen. Und so hat sie mir diese Hierarchie erklärt.
Im Zentrum steht die romantische Paarbeziehung, das ist die Beziehungsform, die auch mit so romantischer Liebe, auch mit sexueller Anziehung verknüpft wird. Das ist die, die im Zentrum steht und die für am wichtigsten gehalten wird. Und darunter, würde ich sagen, steht so die Familie, ne? Also die biologische Familie meine ich damit, in der gesellschaftlichen Normvorstellung Vater, Mutter, Kind. In manchen Kontexten auch schon Vater, Vater, Kind oder Mutter, Mutter, Kind, die Kernfamilie sozusagen. Und dann versammeln sich drunter halt irgendwann die Freundinnen, ne? Das ist halt aber mit großem Abstand. Und das finde ich insofern schwierig, weil ganz oft auch unsere engsten Freundinnen, also die Menschen, mit denen wir platonische Beziehungen haben, ja, die Menschen sind, zu denen wir die längsten Beziehungen in unserem Leben haben, ganz oft. Gemeinsam mit unseren Geschwistern, ja. So schwierig biologische Familienverhältnisse manchmal sind, aber ja.
So die Freundin, die schon durch 5 bis 7 Boyfriends mit einem durchgegangen ist.
Exakt, Ne, exakt. Also so die jeden Boyfriend, jedes Girlfriend miterlebt haben, Tränen trocknen, Schokoeis bringen und sich dann beim nächsten Boyfriend beim Altar anhören müssen, dass man den besten Freund geheiratet hat. Die meine ich, ja. Und ganz viele Menschen haben ja wirklich sehr enge, tragende Freundschaften, die jahrzehntelang bestehen. Und die große Frage, die ich in meinem Buch stelle, ist, warum sind das nicht die Menschen, denen wir sozusagen die Ehre erweisen, sie als Liebe unseres Lebens zu sehen, als PartnerInnen zu sehen? Warum ist unser Verständnis von Liebe, von Beziehung, von Partnerschaft, von Familie auch, warum kreist das alles so um die romantische Liebe? Es gibt doch auch noch ganz viele andere Lieben.
Ja, ich habe mich in dem Zusammenhang auch gefragt, das ist vielleicht auch so ein bisschen Henne-Ei. Mäßig nehmen wir so gesellschaftlich gesehen romantische Beziehungen zu ernst oder nehmen wir Freundschaften zu wenig ernst?
Ja, wahrscheinlich beides, ne? Also und du hast schon gesagt, man weiß nicht, wo der Ursprung ist, aber ich glaube, das sind auf jeden Fall zwei Dinge, die einander bedingen auch, ne? Und einander verstärken. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall beides der Fall, ja.
Pflegst du Freundschaften anders, seitdem du dich mit diesem ganzen Feld Romantik auseinandergesetzt hast?
Ja, ja, viel bewusster. Wie gesagt, das ist auch bei mir ein Prozess, in dem ich gerade bin. Ich weiß auch nicht, wo er mich genau hinbringt, aber ich habe auf jeden Fall in den letzten 2 Jahren ich habe überhaupt begonnen, mich sehr aktiv mit meiner eigenen Beziehungspraxis auseinanderzusetzen. Das habe ich davor nicht wirklich gemacht. Und habe dann irgendwie für mich entschieden, dass ich freundschaftszentriert leben möchte. Und das hat schon dazu geführt, dass ich eine bewusstere, wie soll ich sagen, Partnerin für meine engsten Freundinnen geworden bin, glaube ich. Und mir da auch viel bewusster Zeit nehme, das auch bewusster zelebriere. Und eigentlich ganz viele Dinge tue, die man normalerweise in einer romantischen Partnerschaft tun würde oder die man in Dating-Situationen tun würde. Also, dass ich sehr bewusst auch mit ganz engsten Freundinnen, weiß ich nicht, auf Dates gehe. Also es ist schwierig, diese Wörter immer so zu verwenden, weil die alle so besetzt sind, ne? Aber ist es ja auch in gewisser Weise. Und die auch sehr bewusst feiere, die Beziehung zu ihnen sehr bewusst feiere, sehr zelebriere irgendwie, was wir auch miteinander haben. Ich mache auch viel bewusster Beziehungsarbeit mit denen gemeinsam. Und Beziehungsarbeit ist auch wieder so ein Wort, das total mühsam klingt, aber das kann auch was sehr Lustvolles sein. Mit den richtigen Personen ist es lustvoll, finde ich, und schön. Und das hat sich, glaube ich, verändert durch diese Auseinandersetzung, ja.
Und was hat das mit den Freundschaften gemacht?
Ich glaube, sie wurden enger und sie wurden auch, und mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, authentischer oder ehrlicher im Umgang miteinander. Also es ist weniger, wie kann ich das am besten in Worte fassen? Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen es ist enger geworden und deshalb auch offener und viel mehr Familie, als es davor war.
Ich muss sagen, ich finde das eine richtig schöne Art, Beziehungen zu betrachten,
ja,
und diese Hierarchie aufzubrechen. Und vielleicht ist es auch gar nicht so ein entromantisiert euch im Sinne von nehmt mal die Romantik weg, sondern vielleicht ist auch Romantik in Freundschaften teilweise total schön aufgehoben, weil diese Hierarchie, das ist ja jetzt auch nichts, was irgendwie in Stein gemeißelt ist. Man kann das ja auch für sich selber aufbrechen und sich selber auch mal fragen, wie hierarchisiere ich denn selber so meine Beziehungen?
Ja, und innerhalb jetzt der Zweierbeziehung, der Liebesbeziehung zur Partnerperson, kann es natürlich dann auch so den Druck rausnehmen, ne? Wenn man nicht mehr diesen krassen Fokus hat und wenn man jetzt nicht so, wie es so ein bisschen gesellschaftlich einem vielleicht auch eingeredet worden ist, das Gefühl hat, diese eine Partnerperson, die muss alle meine Bedürfnisse erfüllen, das ist ja eigentlich wirklich ein bisschen Utopie.
Voll. Und ich glaube auch noch so ein guter Effekt davon ist, dass man natürlich dann auch vielleicht weniger seine Freunde so vernachlässigt und nicht erstmal so 3 Monate untertaucht, nur weil man gerade irgendwie eine neue Beziehungsperson hat oder so.
Ich finde auch wirklich, spätestens nach 3 Monaten muss man dann auch mal wieder da sein so für die Friends. Dann ist auch wirklich vorbei mit der Rücksichtnahme, dass da so ein Neuer oder eine Neue ist.
Absolut. Danke, Anke, für diese coolen Einblicke in diese Folge. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne anhören, nochmal in der Deutschlandfunk-App, die Folge zur Entromantisierung. Ich würde mal weitermachen mit meiner Folge, so ganz selbstlos, wenn es für euch passt.
Ach doch.
Weil mich hat vor allem dieses Jahr eine Folge beeindruckt zum Thema Hypnose. Und ich wollte euch beide mal fragen, Shanley und Anke, was würdet ihr dafür tun, dass ihr eure Fantasien und Kinks exakt, also wirklich exakt so ausleben könntet, wie es nur geht?
Ich finde, das klingt ein bisschen kriminell. Ja, kann ich auch mal dafür illegale Sachen machen oder so.
Oder wie viel würde ich dafür zahlen oder was?
Kommt genau auf die Fantasie ein, ne?
Ja, es kommt drauf an. Ich glaube, je auch nach Lebensphase.
Ja.
Ja.
Und wie groß die Weltprobleme so sind, da rückt dann auch mal so ein Kink irgendwie ganz schnell in den Hintergrund.
Was würde ich alles dafür tun? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie weit gehen die Leute so?
Aber es wäre schon ein Träumchen, würde ich mal sagen. Also wenn du einfach genau das machen kannst, was du möchtest.
Also wenn du quasi so Sex-Superkräfte hättest.
Ja, genau. Aber so für dich. Also dass du wirklich den Kink so ausleben kannst, wie du es einfach möchtest. Ohne, dass du irgendwie was groß vorbereiten möchtest oder so. Weil das Ding ist, es ist tatsächlich möglich, nur durch ein paar Worte und Fingerschnipsen. Glaubt ihr das?
Das ist ja umsonst.
So.
Fast. Fast.
Ja. Glaube ich auf jeden Fall, weil man kann ja auch im Traum zum Orgasmus kommen.
Stimmt,
und da braucht man ja noch nicht mal ein Fingerschnipsen.
Stimmt, ja. Aber falls du nicht gerade träumst, dann bräuchtest du eventuell Chris aus Berlin, Mentor Chris, der sagt nämlich auch, das funktioniert und zwar mit Hypnose.
Das war ein so krasser Orgasmus. Also ich bin nicht hart geworden, ich habe nicht abgespritzt oder so, aber vom Gefühl her, was intern bei mir passiert ist, muss ich sagen, ich würde jederzeit einen normalen Orgasmus, ich würde jede Masturbationsgelegenheit gegen diesen Orgasmus tauschen, weil der hat so krass, so intensiv war.
Auf jeden Fall heftig. Ja.
Das klingt wie auf so einer ganz anderen Ebene.
Total.
Ich hatte mal einen, der sich so spirituell, sage ich mal, rein meditiert hat in den Orgasmus. Ah, das hatte ich schon mal, ja.
Aber, ja, so tantraartig.
Ja,
auch, ne?
Genau. Aber das ist ja nochmal was anderes. So ein Fingerschnipsen und zack, du bist drin.
Aber wärt ihr bereit, euch hypnotisieren zu lassen in dem Rahmen?
Das ist so eine Frage von Kontrolle und Kontrolle abgeben. Ja. Und da hätte ich irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Schiss. Wir hatten das auch schon mal, dass wir einen Hypnotiseur hatten in dem Kontext mit Liebe und Sexualität. Ich finde das immer so ein Tick. Ich meine, Sexualität ist generell Kontrollabgabe, manchmal Machtverlust oder ein Spiel mit Macht. Aber da ist es so ein Gefühl von, wenn das jemand wirklich kann, so Voodoo-mäßig, ne? Da hat er ja Kontrolle über mich, meine Fantasien, meinen Körper. I don't know.
Habe ich auch vorher gedacht tatsächlich, aber ich muss sagen, die Folge mit Mentor Chris aus Berlin, die hat mich komplett geflasht. Das war so mein Highlight dieses Jahr, weil ich wusste gar nicht, dass es das gibt erstmal, so horny Hypnose. Und dass Hypnose kein Hokuspokus ist, wusste ich auch nicht, sondern wissenschaftlich bewiesen, habe ich auch neu gelernt, kommen wir gleich auch nochmal drauf. Vorher dachte ich, wir hören nochmal kurz rein ins Gespräch mit Chris, weil so ein paar KundInnen von ihm und Bekannte beschreiben auch, wie sich erotische Hypnose so anfühlt erstmal.
Moin, ich bin Jona aus Hamburg und Hypnose fühlt sich für mich nach tiefer Entspannung, völligem Loslassen und Geborgenheit an.
Ich bin Nova und einerseits fühlt sich das an wie Urlaub im Kopf, aber andererseits ist man total fokussiert auf den Hypnotiseur und hängt an dessen oder deren Lippen. Und es ist ein wunderbar entspanntes Gefühl dabei.
Hi, ich bin Ral Nassar. Für mich fühlt sich Hypnose so an, dass ich gleichzeitig sehr entspannt, aber auch hochfokussiert. Es ist in etwa wie bei einem guten Film oder Buch. Alles andere tritt in den Hintergrund. Man taucht dann ganz in der Geschichte ein.
Ich bin Fran und als Person mit ADHS fällt es mir sonst sehr schwer, mich auf einzelne Dinge zu konzentrieren, da ich sehr viel gleichzeitig wahrnehme. Das ist in der Hypnose aber eigentlich kaum noch ein Problem und desto tiefer ich in der Trance bin, desto einfacher wird es für mich. Ich kann mich viel besser fallen lassen, die Kontrolle abgeben, Sorgen und Stress verschwinden einfach und ich denke langsamer, aber dafür sehr fokussiert. Ich fühle mich im Grunde nicht groß anders, aber Dinge, die in der Hypnose passieren, passieren ohne aktive Kontrolle meinerseits. Ich muss sie zwar zulassen, aber es fühlt sich nicht nach einer aktiven Anstrengung an. Wenn ich in Hypnose erregt werde, das ist auch viel konzentrierter, da ich in der Hypnose voll auf die Erregung fokussiert bin.
Was für schöne Beschreibungen, oder? Also rührt dich das, Chris, dass du das so in den Leuten auslösen kannst?
Ich liebe es total. Wie gesagt, ich bin ja Reaktionsfetischist. Und auch das jetzt nochmal zu hören und damit auch verschiedene Situationen zu verbinden. Wenn du mich sehen würdest, du würdest ein dickes Grinsen gerade sehen.
Schön, ja, alle sind so entspannt, Urlaub im Kopf, fallen lassen, aber auch eben krass fokussiert, auch auf die Erregung. Warum ist das so? Also, dann ist doch Fantasie wahrscheinlich wichtiger als der Körper, oder?
Ja, Ja, kann man so sagen. Der Punkt ist der, das können Mediziner besser beschreiben als ich, aber prinzipiell, du hast was im Kopf drinne, was so ein bisschen aussortiert, was du wahrnimmst oder nicht. Und du und auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen werden wahrscheinlich bis gerade eben nicht auf ihre Füße geachtet haben, werden jetzt aber genau spüren, wie die Füße sich am Boden oder was auch immer berühren, genau spüren. Ja. Und durch Hypnose lenke ich halt diesen Fokus nicht nur auf Dinge, die wirklich da sind, sondern ich lasse dich auch auf was fokussieren, was eben nicht da ist. Und das wird dann halt auch dadurch wesentlich intensiver.
Und das heißt, du kannst dann auch viel intensiver in die Fantasien reingehen und die viel mehr ausleben?
Ja, überleg dir mal, du kannst ja, stell dir vor, ich weiß nicht, ich nehme jetzt mal ein Pärchen, männlich-weiblich, um in dem Klischee drin zu bleiben. Die liegen abends im Bett und denken sich, hey, wir wollen jetzt noch ein bisschen Dungeon-Play machen, gefesselt im Kerker, weil man ein bisschen kinky ist. Dann stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor, da jetzt direkt einen Kerker aufzusuchen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe keinen bei mir im Keller.
Nee, zufällig nicht.
Und mit Hypnose kann der Mensch, der hypnotisiert wird, halt in diesem gemütlichen Bett liegen, neben seiner Partnerperson, kann erleben, wie er in diesem Kerker gefesselt ist, in diesem nassen, dunklen Kerker, wie dort auch immer passiert mit ihm, obwohl er eigentlich im Bett liegt. Und es fühlt sich für den Menschen echt und real an. Und das muss sich nicht auf Dinge beschränken, die man im echten Leben erleben kann, sondern, wie gesagt, du kannst deine Fantasie ausleben. Und wenn du Sex mit einem Drachen auf einer Wolke haben willst, bitteschön, dann erlebst du das.
Ja, warum auch nicht?
Sex mit dem Drachen auf einer Wolke, I don't know. Ich fühle es noch nicht so, aber auf jeden Fall richtig. Ich habe mich gefragt, wo der Ort der Begegnung dann in dem Fall halt ist, ne? Weil irgendwie Sex ja auch, also voll oft ja auch was mit so Verbindung und mit sowas gemeinsam erleben zu tun hat. Und ich denke mir dann, natürlich kann das Paar dann nebeneinander liegen und Sex in dem Dungeon haben, aber trotzdem haben die dann ja Kopfsex in dem Dungeon.
Das
und
stimmt,
nicht so.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der als mir dann, glaube ich, ein bisschen fehlen würde vielleicht.
Vielleicht ist es eine gute Ergänzung so zum ganzen Repertoire, was man so haben kann.
Man kann ja verschiedene Arten haben.
Es ist ein Buffet. Es ist ein Buffet.
Absolut. Absolut. Und ich meine, ich habe es vorhin schon gesagt, Hypnose ist wissenschaftlich belegbar. Das hat mir Dr. Barbara Schmidt aus München erzählt. Die ist Hypnoseforscherin und Privatdozentin für medizinische Psychologie.
Naja, also wir können das einfach zeigen. Da gibt es auch schon richtig etablierte Tests, die so aus den 60er Jahren in Harvard und Stanford entwickelt wurden, wo man auch diese sogenannte Suggestibilität messen kann. Das heißt, also man leitet in einer Gruppe eine hypnotische Trance ein, also man macht sozusagen die Hypnose. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Suggestionen, zum Beispiel du kannst deine Hände nicht mehr bewegen oder du kannst deine Augen nicht öffnen oder du hörst eine Fliege im Raum und willst die gern vertreiben. Und da kann ich dann sozusagen schauen, welche dieser Suggestionen werden befolgt. Und dann kann ich messen, wie, also sozusagen, wenn es 12 gibt, dann habe ich halt einen Score von 0 bis 12 und kann dann sagen, wie suggestibel ist jemand. Das sind sozusagen Methoden, mit denen man es zeigen kann. Und dann eben, ja, die unglaublichen Dinge, die da passieren. Also in meinen Studien zum Beispiel konnte ich im Gehirn einfach messen, dass wenn ich sage, du siehst nichts mehr, weil da ein Holzbrett vor deinen Augen ist, dann sieht er nichts mehr. Ja, ach, also das kann ich auch im EEG messen.
Ich finde das wirklich, wirklich beeindruckend, dieses Thema Hypnose. Das merke ich auch immer, dass das so möglich ist, wirklich. Dass das bei uns im Menschen, ja, im menschlichen Kopf, in der Wahrnehmung so möglich ist.
Wenn ihr da nochmal einen Deep Dive machen wollt, die ganze Folge zu Horny Hypnose mit Mentor Chris aus Berlin gibt es in der Deutschlandfunk-App.
So, wir kriegen ja auch immer wieder Rückmeldungen aus der Eine Stunde Liebe Community und kriegen da Mails, liebe@deutschlandfunknova.de. Was hat euch da eigentlich dieses Jahr vielleicht besonders gefallen oder was ist euch so in Erinnerung geblieben da bei den Rückmeldungen?
Oh, ich erinnere mich an eine, die hat was geschrieben, dass ihr Chef so das Machtverhältnis ausgenutzt hat und ich finde es immer beeindruckend, wie ehrlich und offen ihr da draußen so alle seid, weil sie hat wirklich, glaube ich, so eine 9 Minuten Sprachnachricht geschickt und einmal so alles erzählt. Und das finde ich Wahnsinn und bin extrem dankbar dafür, wie viel Vertrauen ihr uns so entgegenbringt.
Ja, finde ich auch. Ich finde das immer total schön, wenn ihr euch selber mit Themenwünschen meldet und dann oft auch dann im Gespräch quasi rauskommt, dass euch das dann auch selber betrifft und voll oft die Leute dann Lust haben, mit uns zu sprechen, auch über das Thema. Ich erinnere mich an eine Hörerin, die sich gemeldet hatte, wo es so um das Thema geht, wie komme ich aus dem Schatten der Ex raus? Also wenn man irgendwie so eine Person datet, die vielleicht sogar schon mal verheiratet war oder so, wo man sich dann am Anfang so voll fühlt, als wäre man für immer die Neue und wie man quasi so über diesen Status hinwegkommt. Das fand ich auch total interessant.
Voll. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, will ich auch noch erwähnen, über Insta, über Deutschlandfunk Nova uns da Nachrichten zu schicken. Das machen nämlich auch manchmal Leute. Und was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist so ein junger Hörer, er will Christian genannt werden. Der hat sich nach einer Folge gemeldet, in der eine Stunde liebe Hörerin Frieda wiederum eine sehr gewagte These aufgestellt hat, eine sehr spannende. Die hat nämlich gesagt, Sex mit Bi-Männern ist einfach Beste. Was meint ihr?
Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen.
Kannst du nicht beurteilen, Gero.
Ich würde jetzt erstmal pauschal sagen, ja, warum denn nicht?
Warum denn nicht? Ja.
Ich glaube, was da halt eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist, dass Bi-Männer, wenn sie auch schon mal Sex mit Männern hatten, so ein bisschen... Ja, da geht es ja ganz oft darum, wie wir selbstverständlich Bedürfnisse hinnehmen quasi, ne? Und Heteromänner, die haben halt diesen Heteromann-Sex, der gesellschaftlich gesehen, nicht individuell gesehen, immer noch sehr stark darauf ausgelegt ist, dass es darum geht, die Bedürfnisse des Mannes zu befriedigen. Und wenn jetzt ein Bi-Mann auch mal Sex mit einem Mann hatte, dann haben ja zwei Männer miteinander Sex und dann werden ja, glaube ich, Bedürfnisse nochmal ganz anders quasi ausgehandelt. Und das spiegelt sich dann natürlich im Idealfall dann auch wieder, wenn man dann wieder Sex mit einer Frau hat als Mann.
Ja. Bedürfnisse und auch Grenzen nochmal ganz neu wahrnehmen. Das hat eben Christian, 21, auch beschrieben. Der kommt vom Land aus Bayern, lebt mittlerweile in einer größeren Stadt und studiert da und er erkundet seine Sexualität und kann mit Labeln generell, das hat er auch gesagt, nicht viel anfangen. Aber er hat sich eben gemeldet, als ich nach Friedas These, Sex mit Bi-Männern ist einfach das Beste überhaupt. Der hat sich dann gemeldet, weil ich gesagt habe, Leute, wenn ihr euch angesprochen fühlt, Bi-Männer im besten Fall, gibt doch mal Rückmeldung. Und genau, da gibt es quasi so eine Doppelfolge zu dem Thema. Und ich fand so spannend an Christians Art, dass er so offen ist, weil er eben diesen Prozess beschreibt, wie er sich so an seine Bisexualität gerade rantastet. Und er hat uns da ein bisschen mitgenommen in seine Gedanken- und Gefühlswelt. Wir hören rein, wann es bei ihm überhaupt so losgegangen ist.
Es kam relativ spät. Ich würde sagen, so mit 18, 19, als ich das erste Mal dann so relativ viel Zeit alleine verbracht habe, als ich während der Corona-Pandemie dann umgezogen bin und dann natürlich auch im Lockdown viel alleine zu Hause rumsaß, weil in der neuen Stadt hat man jetzt auch gleich nicht am Anfang so viele Freunde und dann hat man halt irgendwie zwangsläufig mehr Zeit, so sich mit sich selber zu beschäftigen. Und ich sag mal, zuerst hat mich das schon eingeschüchtert, als ich dann gemerkt habe, naja, gut, irgendwie ist da noch was so abseits von der Sache, dass ich an Frauen interessiert bin. Weil, wie gesagt, man hat ja natürlich so dieses Bild. Also ich kann mich erinnern, ich habe zum Beispiel mal mit einer Person drüber gesprochen und der habe ich dann gesagt, so ja, ich dachte, dass ich jetzt dann, gut, ich fange jetzt an, mich für Männer zu interessieren und dann bin ich plötzlich so innerhalb von 2 Jahren auf Drogen im Darkroom, im KitKat irgendwo so. Und da dachte ich mir so, boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich da so viel Lust drauf habe, aber...
So eine direkte extreme Vorstellung mit verknüpft gewesen. So ganz viele extreme, klischeehafte Bilder vielleicht, die man dann im Kopf hat. Was kann dann kommen? Was passiert dann in meinem Leben?
Genau, ja, das trifft's gut.
Wie würdest du beschreiben, wie unterschiedlich sind für dich Annäherungen mit Männern oder mit Frauen? Weil das ist das, was wir in dieser Folge so ein bisschen größer betrachten wollen. Eben, wie unterscheidet sich das?
Bei Männern geht es viel schneller. Das ist wahrscheinlich so der Hauptunterschied. Auf Frauen gehe ich meistens von mir aus zu, weil das ja auch, sage ich mal, gesellschaftlich erwartet wird. Also der Mann macht den ersten Schritt und so weiter. Das ist bei Männern nicht so. Also bei Männern werde ich öfters angesprochen, denke ich, beziehungsweise geht es dann einfach schneller so in diese flirtige Richtung sozusagen. Ja, also das ist, würde ich sagen, so der Hauptunterschied. Und dann kommt halt dazu, ich meine, wenn ich jetzt mit einer Frau irgendwas habt, dann bin ich ja immer in der Rolle des Stärkeren. Also ich muss mir eigentlich keine Sorgen um meine körperliche Unversehrtheit machen, weil ich weiß, gut, ich muss eher darauf Rücksicht nehmen, dass sich die Frau wohlfühlt in dem Situation. Wenn ich jetzt aber was mit einer männlichen Person habe, dann ist es ja andersrum. Also dann bin ich im Zweifelsfall der Schwächere sozusagen. Und das war für mich schon auch eine ziemliche Umstellung. Einfach so dieser... beziehungsweise was heißt eine Umstellung, aber es war halt für mich so eine neue Erfahrung, dass man plötzlich auf sich selber so ein bisschen mehr gucken muss und dann schauen muss, boah, was ist mir jetzt eigentlich hier gerade zu viel, was geht noch, was gefällt mir und so, weil beim Sex mit Frauen stelle ich mir die Fragen ehrlich gesagt eigentlich nicht so richtig, weil ich mir denke so, also ich mache einfach mit, worauf die Frau Lust hat und
das macht mir dann auch schon Spaß.
Wir haben ja eben in der Folge Frieda gehört, die dann auch gesagt hat, dass sie die Erfahrung wiederum macht, dass beim Sex mit Bi- oder Pan-Männern, also bei queeren Männern, dass sie das Gefühl hat, dass das Thema Penetration dann nicht direkt so im Vordergrund steht beispielsweise. Mhm. Du hast ja die Folge gehört, also würdest du das auch sagen, dass das zum Beispiel für dich so ein Thema ist, dass du auch nicht sagst, Penetration, nur dann hat Sex stattgefunden, wenn das da war. Also dass du da auch eine andere Haltung zu hast vielleicht.
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Weil, also gerade was so dieser Grenzübertritt angeht oder diese Sache so gut, ich meine, Penetration ist halt einfach eine sehr vulnerable Form, Sex zu haben. Und ich persönlich, da bin mir da auch ehrlich gesagt auch unsicher, ob ich das so darauf Lust habe oder ob das so mein Ding ist. Deswegen verstehe ich das auch, wenn eine Frau in dem Fall sagt, dass sie zum Beispiel jetzt keine Lust auf Penetration hat oder was anderes besser findet oder so, weil ich ja selber die Erfahrung auch gemacht habe. Auf der anderen Seite, irgendwie, als ich Sex mit Frauen hatte, hatte ich dann doch immer irgendwo so schnell penetrativen Sex oder zumindest so im Verlauf der Zeit so irgendwie.
Das gehört halt auch irgendwie dazu, so, also hatte ich das Gefühl. Also ich persönlich habe das jetzt, glaube ich, gar nicht so krass forciert, aber irgendwie spielt es dann doch immer irgendwie eine Rolle. So.
Ja, das ist so dieses Thema der Sex-Skripts, wie so Anleitungen, die viele von uns verinnerlicht haben, haben wir hier in Eine Stunde Liebe auch schon besprochen.
Ja, die wie so ein Theaterstück dann aufgeführt werden, einfach nur, ne?
Ja, und was dann auch wirklich bei jeder Aufführung gleich anfängt, so richtig im Klischee, ne? Wo dann auch Sex erst Sex ist, wenn die Penetration da ist, alles andere ist Vorspiel, keine Ahnung, ne? Dann wird erst ein bisschen gefummelt, dann gibt es vielleicht ein bisschen Oral und dann gibt es Penetration, sobald der Mann kommt. Absolutes Klischee, ja?
Ja.
Absolut. Also wir hoffen, dass das nicht immer so ist.
Ja, und auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal an Christian, ne? Den Namen habe ich auf seinen Wunsch hin geändert. Danke nochmal fürs offene Erzählen.
Ja, wir haben ja gerade auch schon gesagt, wir freuen uns einfach total, wenn ihr euch mit euren Geschichten, mit euren Gedanken an uns wendet. Ihr könnt uns immer schreiben an liebe@deutschlandfunknova.de. Geht eben auch immer anonym, diese Gespräche. Und ich freue mich auch schon auf schöne Community-Themen im nächsten Jahr. Ich arbeite da nämlich gerade an was zum Thema Heiratsantrag, weil da sind wir natürlich auch im heterosexuellen binären System, ist ja voll oft immer noch so ist, dass die Männer den Frauen den Antrag machen. Aber ich kann jetzt schon mal versprechen, es gibt richtig schöne Anträge von Frauen an Männer. Vielleicht auch ein bisschen Inspiration für die Wedding-Season oder die Verlobungs-Season.
Ja, und Leute, ihr wisst, wenn ihr was auf dem Herzen habt zur Liebe, Sex, Beziehung, Dating-Struggle, whatever, darüber können wir gerne quatschen hier in einer Stunde Liebe. Meldet euch doch einfach, wenn ihr ein Thema habt, einfach an, ich weiß nicht, ob ihr diese E-Mail-Adresse schon in dieser Folge einmal gehört habt, liebe@deutschlandfunknova.de. Man kann es nicht oft genug sagen.
Es kommt doch noch in die Shownotes, würde ich mal sagen. Ja, dann ist ja, es ganz ja, easy. Ja.
Yes. Und wir müssen jetzt, wie das so Tradition ist, natürlich noch das Liebestag Tagebuch machen am Ende dieser Folge.
Genau, und im Liebestagebuch finde ich eine wichtige Geschichte, die sich ja verändert hat dieses Jahr. Cleo hat sich verabschiedet nach Jahren aus dem Liebestagebuch und mit ihr waren wir ja wirklich in dem Thema offene Beziehung. Lange waren sie zusammen, erst monogam, dann eben geöffnet und dann ist es auch auseinandergegangen, das hat sie alles erzählt und generell diese ganzen Geschichten, die da erzählt werden im Liebestagebuch, die sammelt bei uns im Eine Stunde Liebe-Team Hanna Ender, eine Person, der wir auch an dieser Stelle natürlich Danke sagen wollen, weil ohne,
Liebe geht raus.
Ja, total, ja. Ohne ihre einfühlsame Art auch, sich diese Geschichten anzuhören, ja, gäbe es das Liebestagebuch nicht so in dieser Form. Genau.
Ja, und die schneidet das auch immer alles, sodass wir das dann alle so schön hören können im Podcast. Aber jetzt Caro. Wir haben es ja eben schon mal angeteased. Also, ne, bei ihr war dieses Jahr wirklich viel, viel los und sie war eigentlich wirklich so auf dem Dampfer. Ich bin super happy mit mir selber. Ich brauche wirklich überhaupt gar keinen festen Mann in meinem Leben, ja. Ich bin einfach zufrieden. Ja. Und das mit dem überhaupt keinen festen Mann in ihrem Leben, das war dann so lange Thema, bis alles total anders gekommen ist.
Also wenn ich überlege, wie ich mich gefühlt habe, so um Weihnachten rum, Silvester oder sowas, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich in einem Jahr da sein werde, wo ich jetzt bin, hätte ich das niemals geglaubt. Ich war so Ende letzten Jahres getrennt von Jones und es wurde ein bisschen intensiver mit Nick. Also ich war Single in einer Situationship mit Nick, die mir sehr viel ja, so Wärme und Zuneigung und auch Aufregung gegeben hat, auf jeden Fall. Aber von Anfang an klar, dass das keine Zukunft hat. Also es war klar, dass es irgendwann ein Ablaufdatum hat. Aber wir haben uns nicht gesagt, wann. Also wir haben einfach mal uns da so reingegeben. Und zu dem Zeitpunkt gab es keinen Menschen oder Mann mehr in meinem Leben, der irgendwie für mich in Frage kommt für eine Zukunft, die vielleicht irgendwas mit Familie oder Ankommen oder mit dem man immer zusammen ist oder so. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Zu dem Zeitpunkt war ich in dem Modus, also ich brauche keine Männer. Ich werde mit meiner besten Freundin irgendwann in ein Haus ziehen, wir machen so eine WG und wir halten uns so ein paar Fuckboys. Und ich war wirklich super okay und hatte Lust, mich einfach auf mich zu konzentrieren und das Leben zu genießen. Und so hatte ich halt Geburtstag und habe an dem Abend Moritz kennengelernt. Ich glaube, das ist manchmal so im Leben, man sagt ja immer, man darf nicht danach suchen oder sowas. Also so irgendwie, ich will den perfekten Partner und wenn du danach suchst, dann findest du den eh nicht. Aber das stimmt wirklich. Also ich war wirklich okay damit, keine Beziehung zu führen. Ich war richtig im Reinen, weil ich einfach erwartungsfrei war. Weil ich, ich hatte gar keine Erwartung an diese Verbindung gehabt. Und dadurch konnte ich mich so super frei auf ihn einlassen. Irgendwie, also durch viele Gespräche, durch Auseinandersetzungen und auch durch viel Zeit, die ich dann ab dem Zeitpunkt des ersten Treffens mit Moritz verbracht habe, habe ich gemerkt, okay, das ist anders als alles, was ich vorher hatte. Und ich weiß nicht mehr genau, wer damit aufkam, aber ich war immer der Meinung, ich möchte niemals heiraten. Aber ich habe es nicht gefühlt, ich halte nicht so viel von dem Konzept und so. Und ich dachte mir, warum? Und irgendwann hat mich Moritz mal gefragt, ob er mir mal einen Antrag machen dürfte, irgendwann mal und sowas. Und dann habe ich gespürt, bei ihm, warum nicht? Also warum soll ich nicht diesen Spaß auch noch mitnehmen? Warum mich dagegen sperren und so? Und letztendlich haben wir vor 2 Wochen geheiratet. Also das war auch nochmal eine sehr spontane Geschichte. Obwohl ich nie gedacht hätte, dass ich heirate, bin ich jetzt verheiratet. Genau, wir sind gerade dabei, weil wir die Heirat in den USA vollzogen haben, sind wir gerade dabei, die Ehe in Deutschland anerkennen zu lassen und dann kann er meinen Nachnamen annehmen und ich gewöhne mich langsam dran, ihn meinen Mann zu nennen und ja, einen Ehemann zu haben und eine Ehefrau zu sein. Also hätte mir jemand Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres gesagt, Caro, du wirst verheiratet sein, du wirst in einer monogamen Beziehung leben mit einem Mann, für den du Liebe spürst, die du noch nie gespürt hast, hätte ich die Person für absolut verrückt erklärt. Hätte das niemals geglaubt, wenn mir irgendwie jemand Tarotkarten gelegt hätte und mir diese Antwort gegeben hätte darauf. Und ich muss sagen, also wieder meiner ganzen Erwartungen, wie so ein Leben sein könnte als Ehefrau und in einer monogamen Beziehung, es ist absolut fantastisch. Ich liebe alles daran und ich würde das alles genauso immer wieder machen.
Abgefahren.
Krass. Ich finde es so, es ist für mich so wirklich eine Mischung aus beängstigend, toll und richtig beruhigend, wie schnell sich wirklich alles ändern kann. Wie du wirklich denkst, ich bin frustriert, ich habe keinen Bock mehr und dann bist du plötzlich verheiratet.
Mhm. Ja, absolut. Zack. Total krass. Also großen Glückwunsch auf jeden Fall an die beiden. Vielleicht klingt es erstmal so, die beiden hätten irgendwie in Las Vegas geheiratet. Nein, es war in Miami.
So, genau, das wollen wir noch feststellen.
Klarstellung.
Und wie dann diese super spontane Hochzeit so im Detail abgelaufen ist, das hört ihr dann in der nächsten Folge Eine Stunde Liebe. Und wir kommen zum Schluss jetzt und wollen vielleicht nochmal so einen Wunsch fürs neue Jahr formulieren. Vielleicht so einen Kettensatz. Jeder fängt an, weißt du, und hängt ein Wort nochmal dran.
Guck mal, wo wir rauskommen.
Nebensätze
ja?
gehen auch. Ich fange mal an mit wir.
Hoffen.
Dass
ihr
eine
fantastische,
tolle,
wunderbare,
sexuelle,
inspirierende,
aktivierende
und
entspannende
Zeit
im
Bett
verbringen
könnt.
Aber
kein
Druck.
Okay, das ist doch schön. Dann habt eine schöne Zeit zwischen den Jahren.
Ja, macht's gut, ihr Lieben.
Macht's euch muggelig, macht's gemütlich. Wir sind auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder für euch da. Da freuen wir uns sehr drüber. Und wir haben ja noch nicht gesagt, liebe@deutschlandfunknova.de. Nee. Könnt ihr uns immer schreiben.
Kleine Promomaschine. Danke, hier.
Was ist denn heute los hier?
Okay. Hey, aber vielen Dank fürs Zuhören. Das
danke
ganze Jahr
euch.
Und auch jetzt bei dieser Folge.
Genau. Tschüssi. Danke von Herzen. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.